Neue Woche, neuer Podcast und es wird Gott sei Dank nicht langweilig rund um die Fischtown-Pinguins. Die einen sind bei der WM jetzt gerade unterwegs mit der deutschen Nationalmannschaft oder mit anderen Nationalmannschaften. Dann haben wir zwei Neuzugänge, zwei Youngstars, zwei ganz junge, die dem Team der Fischtown-Pinguins dazugestoßen sind. Florian Reinwald und Lenny Boos, 18 und 19 Jahre alt. Das sind Talente, die auf uns zukommen, über die sollten wir definitiv sprechen. Dann haben wir das Transfer-Bingo mal wieder im Gepäck und ein Teil der Vorbereitung der Pinguins ist auch schon, wie sagt man? Ich habe noch Wortfindungsstörung heute.
Geplant, festgelegt?
Beides.
Nehmen wir.
Viel Spaß mit Folge, oh Gott, 278.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 19.05. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich gelobe Besserung, was meine Wortfindung ab jetzt angeht. Ich gebe mir Mühe und ich konzentriere mich ab jetzt.
Man könnte meinen, du warst auf Mallorca.
Schöner Übergang, wirklich sehr, sehr gut. Bist du wieder nüchtern?
Ja, ist Montag, ich habe schon gearbeitet, natürlich bin ich nüchtern, ist ja völlig klar, aber erholt
du den Entzug?
Heute nicht mehr, also gestern war schon schwierig, es ist wirklich, wenn du da so drei Nächte oder dann jetzt letztendlich vier Tage bist und jeden Tag irgendwie so ein bisschen was trinkst, dann merkst du natürlich schon, wenn du auf einmal damit aufhörst, ne? Muss man schon sagen.
Das hört sich aber auch an.
Hört sich brutal an, aber ja, entspricht der Wahrheit. Und deswegen, ein Kumpel von mir, ich nenne seinen Namen nicht, hat auch gesagt, man muss sich langsam runterfahren. Man darf nicht wieder von 100 auf 0. Man muss das in Etappen machen.
Aber der arbeitet ab jetzt auch wieder?
Ja, der war schon auch arbeiten heute. Also,
schön.
Ist wieder fit.
Dann hilft nur Kaugummi.
Ja, wahrscheinlich ist das eine gute Maßnahme.
Ja, also, aber hat Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr. Also auf jeden Fall nochmal, es haben mir, glaube ich, wieder ein paar Leute geschrieben, mit dem Glückwunsch nochmal zum bestandenen Referendariat und dann auch viel Spaß auf Mallorca gewünscht. Und vielen Dank dafür. Es war sehr, sehr lustig. Wir sind ja wirklich eine eingeschworene Truppe inzwischen, die das seit Jahren macht. Und ich würde sagen, das war schon mit das beste Jahr, so vom, krass. Weiß nicht, vom Gesamtpaket. Die Zeit ging so schnell um. Also es ging viel zu schnell.
Ein gutes Zeichen, aber.
Genau. Genau, also es war wirklich sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht und ich habe eben schon zu dir gesagt, Nico, ich bräuchte jetzt noch so ein, zwei Tage Erholung und dann könnte ich wieder, dann könnte ich wieder hinfliegen, aber mal schauen, wann das nächste Mal der Fall ist. Spätestens dann nächstes Jahr wieder Vatertag.
Ja, wird es definitiv wieder dann soweit sein?
Ja, es ist festgelegtes Datum, solange wir noch alle einigermaßen jung sind, nicht ganz so jung wie unsere Neuzugänge, die wir heute besprechen, aber wir fühlen uns so, da so lange müssen wir das machen. Aber ich glaube, du hattest ein erholsameres Wochenende als ich.
Ja, ist aber auch nicht schwer, würde ich sagen. Ich muss ja sagen, ich bin kein standhafter Mensch. Wenn man versucht, mich von irgendwas zu überzeugen, knicke ich schnell ein. In der Hinsicht bin ich sehr standhaft bislang noch geblieben, aber mal gucken, wie lange das noch hält. Weil man muss eins euch lassen, die Bilder, die Videos, die ich gesehen habe, ja, das sah nach Spaß aus, sagen wir mal so.
Ich kann es nur wärmstens empfehlen, mit einer coolen Gruppe zusammen das mal zu machen. Also sowohl Männer als auch Frauen. Ich glaube, alle werden da Spaß haben.
Ja, ich höre auch nur Positives von daher. Und viele, wahrscheinlich auch unsere Hörer, werden auch nur Positives darüber berichten können. Von daher mal gucken. Mal gucken, Malte. Vielleicht irgendwann mal.
Ja, mal hört sich, aber doch, du hört sich doch schon besser an.
Aber du hattest recht, ich hatte ja dahingehend ein sehr erholsames Wochenende gehabt, war sehr fußballlastig, war ja der letzte Spieltag gewesen, war eishockeylastig, weil die Eishockey-WM jetzt gerade ist, also allgemein sehr sportlastig gewesen. Das hat Spaß gemacht, aber es war das erste Wochenende seit längerer Zeit, dass ich wirklich wenig geplant hatte, irgendwas zu machen. Von daher tat es mir auch mal ganz gut. Kommt mal ein bisschen wieder Kraft sammeln, Energie tanken und jetzt frische munter rein starten. Wir sind beide auch gesund noch. Drei Wochen auf Holz klopfen. Von daher können wir das zelebrieren. Und wir haben geplant, jetzt zeitnah, im Idealfall nächste Woche, tatsächlich mal wieder zusammenzusitzen und diesen Podcast aufzunehmen. Das kann man ja auch mal kurz erwähnen. Und wir bemühen uns um einen Gast. Das sind die zwei wichtigsten Punkte jetzt schon mal mit Vorausschau auf die nächsten Wochen.
Kleiner Spoiler für euch. Aber ja, wird mal wieder Zeit. Haben wir wirklich lange nicht geschafft. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ich zwischen meinen ganzen Fahrten, die ich habe, weil ich werde wieder verreisen, ist ja, ihr wisst ja, verlängertes Wochenende, da bleiben, also als Lehrer bleibst du ja nicht zu Hause, da musst du ja unterwegs sein. Und danach geht's auf Klassenfahrt, also dazwischen komme ich dann nochmal in Ritterhude vorbei.
Sehr gut, ich freue mich, die Türen stehen immer für dich offen. Konnte man eigentlich auf Mallorca auch Eishockey gucken? Weil du hattest ja gesagt, dass du es irgendwie versuchen möchtest, das irgendwie zu verfolgen. Ging es irgendwie oder eigentlich gar nicht?
Boah, also für die Kenner unter euch, es wird auf jeden Fall Eishockey übertragen oder wurde immer übertragen im Bamboleo. Aber das Bamboleo hat irgendwie einen kleinen Disput mit dem anliegenden Hotel, weswegen sie einen Bereich schließen mussten, wo diese Fernseher hingen. Und deswegen gab es da dieses Mal einfach keine Fernseher, wo irgendwas lief. Dementsprechend haben wir das nur so ein bisschen auf dem Handy verfolgt, aber das Spiel gegen Finnland habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass es gar nicht so schlecht gewesen sein soll.
Ja, das war ein okayer Auftritt. Oder ein guter Auftritt. Man muss ja auch immer noch die Mannschaft sehen, gegen die man gespielt hat. Finnland, einer der sehr, sehr guten Teams bei der Weltmeisterschaft.
Führen gerade 6-2 gegen die USA. Also
so einer der sehr, sehr guten Teams, sehr, sehr, sehr guten Teams bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hat, da diese Punkte zu holen. Das war eher bei Lendlert wahrscheinlich der Fall. Aber wir bleiben erstmal beim Spiel gegen Finnland. Und man hat das Spiel ganz lange offen gehalten. Man hat gut dagegen gehalten. Und hinterher hätte man auch gut und gerne was mitnehmen können aus diesem Spiel. Da bin ich schon von überzeugt. Aber das, was sich jetzt in den ersten beiden Spielen schon wie so ein roter Faden durchzieht, ist halt so ein bisschen die Chancenverwertung auch zum Teil und die Special Teams. Das ist ein bisschen den Fisch der Pinguins, ne?
Wenn man gerade sagt, klingt nach Bremerhaven.
Irgendwie ein Déjà-vu, jetzt wo ich so darüber anfange zu sprechen. Nee, aber gegen Finnland war ein gutes Spiel. 0 Punkte ist okay. Man dachte sich so, die Punkte, die man holen muss, um weiterzukommen oder holen sollte, um weiterzukommen, wäre das Spiel gegen Lettland gewesen. Aber da hatte vor allem Christos Gudlevskis was dagegen. Und ich war in einer moralischen und emotionalen Zwickmühle gefangen in diesem Spiel. Wie wahrscheinlich ganz viele von euch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Malte. Aber zum einen habe ich gehofft, dass Gudlevskis ein Wahnsinnsspiel hinlegt, was er ja auch bekanntlich gemacht hat. Zum anderen will ich ja schon, dass Deutschland gewinnt. So, und damit war ich in diesem emotionalen Dilemma gefangen während dieses Spiels, dass ich mich über jede Parade gefreut und geärgert habe, zugleich.
Kann ich verstehen. Es war schon irgendwie, man hat schon mitgefiebert mit Gudlevskis, weil der auch schon vorher gegen die Schweiz so ein Topspiel gemacht hat. Da ist er, glaube ich, auch Spieler des Spiels geworden für Lettland. Und auch gegen Deutschland hätte er es verdient gehabt, aber ich glaube, sie wollten ihn einfach nicht zweimal hintereinander wählen. Ich glaube, deswegen ist das nicht geworden. Aber ja, es war schon, teilweise dachte ich mir auch, wenn da so ein Freddy Tiffels auf ihn zuläuft und schießt, dachte ich mir, vielleicht sollten wir ihm in der DEL auch dann Lettland-Trikot anziehen. Weil es wirkte schon so ein bisschen ängstlich auch von Deutschland irgendwann, ne? Also sie haben sich gar nicht so getraut, diese Schüsse zu nehmen. Auch so ein Fischbuch, der einen guten Schlagschuss hat, hat die nicht genommen, weil er, glaube ich, einfach wusste, Gudlevskis an dem Tag, den kriege ich damit heute nicht. Und ja, letztendlich war das aber so ein Spiel, was Deutschland gewinnen muss, um ins Viertelfinale zu kommen. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr schwer. Also heute Abend spielt ja noch Deutschland gegen die Schweiz. Ihr wisst schon, wie es ausgeht.
Ja,
heute Abend. Aber gegen den WM-Gastgeber ist es natürlich auch alles andere als einfach, muss man sagen.
Ja, es war, wie gesagt, aus Bremerhavener Sicht können wir uns, glaube ich, schon drüber freuen, weil Gudlevskis in einer überragenden Verfassung anscheinend jetzt gerade ist bei dieser Weltmeisterschaft, wo man auch, und damit will ich nicht die Leistung schmälern von Christos Gudlevskis, die war überragend, wirklich herausragend, aber die Deutschen haben es jetzt auch nicht so drauf angelegt, wirklich diesen letzten Willen zu haben, dieses Tor zu erzielen, weil da war viel, selbst in den letzten 2 Minuten, viel Rumgurke rund um das Tor. Da war nicht viel Zug dahinter. Dann hat man natürlich auch Pech gehabt, klar. Die Letten haben wahnsinnsverteidigt. Also gut, Leipzig kann sich auch bei seiner Verteidigung natürlich dafür bedanken. Das war wirklich eine Teamarbeit, die sie da aufs Eis gelassen haben. Und viele geblockte Schüsse. Also man hat halt gegen absolutes Bollwerk gespielt. Und dann kommen die Lettner eben halt gar nicht so wenig vors Tor, aber sie nutzen dann eben halt auch eiskalt ihre Chancen, die richtig guten, die sie denn hatten. So, das gehört dann zur Wahrheit und das ja, hat dazu geführt, dass eben dieses Endergebnis hinterher dort steht. Jetzt wird der Weg Richtung Viertelfinale schon sehr lang, muss man sagen.
Ja, erstmal Schweiz. Mal gucken, wie es ausgegangen ist. Bin ich sehr gespannt. Das ist einer der Gegner, die du vielleicht noch schlagen kannst.
Musst jetzt.
einen von den beiden Großen musst du halt, Schweiz oder USA wahrscheinlich, weil ich würde behaupten, dass Ungarn, Großbritannien und Österreich auf jeden Fall sichere Punkte sein sollten. Aber ja, mal gucken, wie es dann wirklich ausgeht. Ich fand auch bei Deutschland, was du gesagt hast, die Chancenverwertung war sehr schwach. Defensiv fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht. So, also man hat ja auch nur zwei Gegentore bekommen. Klar, es waren so ein paar Kontersituationen da. Aber ich weiß nicht, also 5 Gegentore aus 2 Spielen ist ja an sich jetzt nicht dramatisch schlimm eigentlich. Aber wenn du halt nur eins schießt.
Aber nicht dramatisch gut, ne?
Das ist halt das ja, Ding. Wenn du nur eins schießt, dann ist das Verhältnis also, halt falsch.
Ich bin ganz ehrlich zu dir gegen Lettland, das war auf allen Belangen einfach ein schlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Also ja, da
Special
ich
Teams
jetzt kein,
auch vor allem gar nicht gut, ne? Leider.
Ja, das war aber die Kombination jetzt aus dem Spiel gegen Finnland und das Spiel gegen Lettland. Diese Kombination macht es halt noch schlimmer, finde ich jetzt, wie man in den Special Teams aussieht. Also im Powerplay ist das echt mau und in Unterzahl ist das eine Katastrophe, würde ich fast sagen. Also das ist wirklich, wirklich schlecht. Was Deutschland da spielt. Und ich glaube, wir können uns alle sehr stark darauf einstellen, dass es einen Trainerwechsel geben wird, sollte es jetzt nicht über die Gruppenphase hinausgehen. Was jetzt ja auch gut der Fall werden könnte, in dem Fall. Also ich fand es schon erschreckend schlecht gegen Lettland, auch wenn man gegen einen guten oder okayen Gegner gespielt hat, aber dieser okay Gegner musste auch auf einige ihrer Top-Spieler verzichten, steckt mitten im Umbruch auch drin jetzt gerade. Und gegen diese Mannschaften musst du als deutsche Nationalmannschaft diese Punkte einfach einfahren. Und wenn du es nicht machst, musst du dir eben halt Kritik gefallen lassen, wie es jetzt eben halt aus jeder Richtung auch gerade ist. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Auch wenn ich jetzt das Skript ein bisschen ungewohnt durcheinander bringe damit, zu unserer These, auf die wir vielleicht mal direkt am Anfang rumdenken können. Die These war nämlich, Nico Kremmer wird bei der Weltmeisterschaft zu den wichtigsten deutschen Spielern gehören. Wir haben 2 Spiele, ihr habt 3 Spiele jetzt gesehen. Daher ist es natürlich noch ein bisschen tricky, weil einige Spiele noch bevorstehen. Nichtsdestotrotz kann man ja schon mal ein bisschen philosophieren und aus den ersten beiden Spielen auch eventuell eine Lehre ziehen. Was sagst du?
Tatsächlich finde ich eigentlich, dass die Reihe von Nico Kremmer, er hat gespielt mit Manuel Widerer und Maxi Kastner, absolut eklige Reihe, eigentlich genau dieses Spiel verkörpert, was ein Großteil der Jungs nicht verkörpert hat. Also, sie haben eigentlich den Stil von Lettland übernommen. Dieses bedingungslose sich reinhauen, Schüsse blocken, dahin gehen, wo es weh tut. Das hat mir bei vielen anderen Spielern leider noch so ein bisschen gefehlt. Auch gerade bei den NHL-Jungs, wo ich auch noch mal drauf kommen wollte. Ich finde leider, also das ist überhaupt nicht böse gemeint, vielleicht bin ich auch der Einzige, der es so sieht, aber wenn dann Josh Samanski und Lukas Reichel rumlaufen, klar ist Lukas Reichel dynamisch, schnell, aber bei anderen Teams siehst du sofort, wer in der NHL spielt, bei Deutschland meiner Meinung nach nicht. So. Und das, außer vielleicht bei Moritz Seider, der aber.
Aber liegt das an den Spieler selbst oder liegt das an den Mitspielern?
Wahrscheinlich teils, teils, ne?
Also, oder der Taktik, die nicht in den Mittelpunkt zu stellen, vielleicht nicht so, wie man will.
Das kann natürlich auch gut sein, ja. Sie sind natürlich auch noch super jung, ne? Das darf man auch nie vergessen. Also sind sehr, sehr
bei
jung.
Bei Seider hast du ja gerade gesagt, bei Seider sieht man schon, muss man sagen. Das ist schon wirklich. Der ist mit Abstand spielerisch gesehen der beste Spieler. So, das ist jetzt ja auch keine Überraschung.
Wobei der gegen Lettland auch einen Kacktag hatte.
Also. Das stimmt, aber ich finde, man sieht trotzdem die. Also klar, auch beim Kacktag siehst du aber seine Qualität. Das ist nochmal der Unterschied.
Ja, der übernimmt halt Verantwortung, ne? Und das fehlt mir bei den anderen noch so ein bisschen. Aber vielleicht sind die auch einfach noch zu jung und es kommt noch die nächsten Jahre. Mit Sicherheit kommt das noch. Das steht wahrscheinlich auch außer Frage. Aber ist jetzt auch so ein Grubauer im Tor, ein bisschen unsicher. Weiß nicht, gestern das eine Gegentor gegen Lettland, da guckt er irgendwie völlig auf die falsche Seite. Und was ich so jetzt von einigen Experten gehört habe und auch gelesen habe, ist das wohl ein Kids-Mistake. Also das darf dir nicht passieren auf dem Niveau. Er muss wissen, dass er auf die andere Seite oder auf der anderen Seite an den Verteidigern vorbeigucken muss. Ja? Weil das Tor war ja leer für den Letten. Der musste einfach nur ins leere Tor schießen. Aber um zurück zu Nico Kremmer zu kommen, diese Reihe ist halt so eine Arbeiterreihe. Ne, das ist so eine richtige klassische Rollenreihe, die du halt brauchst. Und meiner Meinung nach haben die sich bisher wenig zu Schulden kommen lassen. Nico Kremmer hätte sogar einmal treffen können gegen Lettland. Ja, eine große Chance.
Ja.
Aber gut, Lewskis kennt ihn halt auch, ne? Deswegen.
Aber er ja auch gut Lewskis.
Mein Gott. Ja, eigentlich, Nico, hätte es machen müssen. Aber ich weiß nicht, siehst du es ähnlich oder hättest du gesagt, er ist noch gar nicht so krass aufgefallen oder so positiv aufgefallen?
Er ist, ja, das eine ja, das andere nein. Er ist schon krass, er ist positiv aufgefallen, aber nicht krass aufgefallen, weißt du? Und das ist genau das, was ihn halt auch auszeichnet. Er ist halt der eher unauffälligere Spieler. Gerade wenn du die anderen Namen dir durchliest, dann würde dir wahrscheinlich zwei Hände voll andere Spieler einfallen, die eher vor ihm treffen würden. Und das ist ja auch okay, er wird ja trotzdem nominiert und das weiß jeder in Bremerhaven und das weiß auch jeder Fan wahrscheinlich in der DEL und vor allem die Trainer der Nationalmannschaft wissen das, dass es eben nicht seine Qualität ist, jetzt wie am Fließband zu scoren. Und genau das, dieses Reinhängen, dieses Ackern, dieses Arbeiten, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Genau das macht er eben halt perfekt. Wobei wir Probleme haben, ist eben das Scoring. Das ist ja das ganz große Problem. Er ist jetzt ja auch keiner, der im Powerplay ran soll. Oder sein Spezialgebiet hat, Nico Kremmer. Und da muss man dann schon hinterfragen, wäre ein Bock oder ein Karatschun vielleicht doch eine Alternative gewesen, die jetzt dem Team ganz gut tun würde. Gerade jemand als, auch wenn wir uns jetzt schon wiederholen aus den letzten Podcasts, aber als punktbester deutscher Spieler kann dir wahrscheinlich so ein Spielertyp gut tun. Jetzt, wenn die Scoring nicht ganz gut funktioniert, jemand, der mit Selbstvertrauen in diese WM reinfährt und wirklich gerade mit richtig guter Leistung auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch ein Bock, ja, also klar, hinterher weiß man es immer besser. Wenn die deutsche Mannschaft jetzt top performen würde, würden wir nicht mal ansatzweise darüber reden, aber man muss natürlich auch jetzt Gründe finden, warum es nicht so gut läuft. Aber Kremmer in seiner Rolle, du hast gerade gesagt, das ist eine Rollenreihe, in seiner Rolle, die er ausführen muss, macht er es halt top. Daher ist er eher einer der Lichtblicke in dieser Mannschaft, würde ich gerade sagen. Und wenn wir schon bei unseren Spielern sind, wie siehst du es denn bei Tomi?
Ja, ich glaube, ich schaue mal ganz kurz nach, aber ich meine, er hat jetzt im zweiten Spiel, hat er überhaupt gespielt?
Ja, yeah, er hat gespielt. Er war überzähliger quasi.
Genau, 5 Minuten Eiszeit.
Hat zum Schluss ein bisschen mehr Eiszeit bekommen.
Hat sogar laut Flashscore, die App meines Vertrauens, eine bessere Benotung als Nico Kremmer bekommen für die Minuten, die er hatte. Nico Kremmer hat auch nicht viel mehr gespielt tatsächlich in dem Spiel, also auch nur etwas über 6 Minuten, was ich ein bisschen wenig finde eigentlich für die Reihe, weil ich glaube, gerade gegen Lettland, die halt mehrere Reihen haben, die so körperbetont spielen, hättest du sie vielleicht ein bisschen öfter aufstellen können, um vielleicht auch diese Kontersituationen zu vermeiden. Aber ja, bei Tomi, der ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen bisher. Aber auch der ist ja eigentlich eher einer der Arbeiter, ne? Eigentlich eher einer, der die wichtigen Wege macht, viele, viele Meter läuft.
Mittelding, finde ich. Aus einem Scorer und einem Kremmer.
Ja, noch ein bisschen torgefährlicher als Nico Kremmer, ja, auf jeden Fall, ne? Aber ich fand deinen Punkt schon gut. Also, wenn wir nochmal über Dominik Bock auch sprechen wollen, finde ich schon schwierig, auch den Zeitpunkt, ihn dann doch wieder auszuladen von dieser WM. Also.
Aber was ist die Alternative, ne? Ist halt die Frage.
Ja, nur er ist ja auch einer der Spieler, ich sag mal, bei einem Marcel Brandt, der ja nun mit Abstand eigentlich der beste deutsche Verteidiger ist, der hat ja offensichtlich ein Problem mit Harry Kreis, beziehungsweise andersrum, weil er wird nicht nominiert, ne? Und das ergibt ja keinen Sinn, dass er nicht nominiert wird. Also er ist ja seit Jahren der beste Verteidiger, was Scoring angeht. Der ein Blue-Liner wie Philipp Rukisa. Und Bock auch, der, so was man hört, ist vielleicht nicht der leichteste Typ, aber ist halt ein richtig guter Spieler. Und Deutschland legt natürlich sehr viel Wert auf dieses Teamgefüge. Nur meiner Meinung nach hat dieses Teamgefüge schon bei Olympia nicht so hingehauen, die Zusammensetzung. Und jetzt gerade, also es wirkt jetzt auf mich auch nicht so, als wäre das die eingespielteste Truppe der Welt. So. Und
ja, und auch deprimiert natürlich von außen, dass du dich reinhängst und nicht belohnt wirst für gute Leistung.
Ja,
sondern
ja.
Hinterher, wenn jemand nominiert wird, der einfach jetzt überspitzt und ein bisschen flapsig gesagt, ein bisschen gute Laune reinbringt, dass der dann bevorzugt wird. Das ist natürlich schwierig, denn dass Leute motiviert sind, für die deutsche Nationalmannschaft zu kämpfen, wenn es hinterher nur der Charakter zählt.
gutes Meme.
Auch schon der Folgentitel.
Nur der Charakter zählt, ja. Ich schreibe es mir auf.
Ja, aber es ist ja im Endeffekt so. Also ist, wie gesagt, sehr überspitzt natürlich jetzt dargestellt. Ist jetzt nicht ausschließlich so, aber man sieht ja schon Anzeichen, dass es auch so ist. Dass man eben halt sich auf Spieler stützt, die jetzt nicht durch ausschließlich gute Leistung aufgefallen sind, sondern durch ein gutes Teamgefüge. Klar, die Spieler brauchst du auch, aber ausschließlich? Weiß ich nicht.
Ja, das ist die Frage, ne? Ich bin jetzt auch schon, wenn man auf Fußball blicken möchte, sehr gespannt auf Donnerstag. Da wird der WM-Kader für die deutsche Fußballnationalmannschaft bekannt gegeben.
Ähnliches Bild dort, ne?
Genau, die haben ein ähnliches Problem. Also da hieß es ja auch mal, es wird nach Leistung nominiert, aber das ist ja in den letzten Monaten auch immer stärker wieder in die andere Richtung gegangen. Ja. Deswegen, vielleicht ist das ein grundsätzliches Problem, dass man sich da so ein bisschen verrennt teilweise. Vielleicht muss man über seinen eigenen Schatten springen und auch mal jemanden nominieren, den man vielleicht nicht so lieb hat, aber wo man weiß, okay, der schießt mir 5 Tore bei diesem Turnier, ne?
Ja, die unbequemen mitnehmen. Kann gut
so
sein.
Ist es.
Aber spannend. Aber Kremmer ist Gott sei Dank kein Unbequemer und hilft dem Team weiter. Und ich weiß gar nicht, wie weit, jetzt habe ich das Skript hier geschlossen, dummerweise.
Warte. Wollt bestimmt sagen, genau, dass er zu den wichtigsten deutschen Spielern gehört.
Ja, ob er zu den wichtigsten deutschen Spielern gehört, das ist schwer zu sagen. Vor allem, wo fängt man an? Ab wann fangen die wichtigsten, wann hören die wichtigsten Spieler auf? Ab welcher Platzierung? Also, das ist einfach, das ist in seiner Rolle ist er eben halt extrem wichtig, weil seine Rolle extrem wenig auch vertreten ist in Deutschland. Genau, dieser Spielertyp. Das macht ihn unverzichtbar und wahrscheinlich macht es ihn zu einem der wichtigsten Spieler unterm Strich.
Würde ich so unterschreiben. Können wir so festhalten.
Wir haben eine These, Malte.
Genau, damit machen wir ja direkt den Übergang zum nächsten Thema. Das ist ja wunderbar, weil die neue These bezieht sich schon auf einen Neuzugang, den wir euch noch gar nicht vorgestellt haben hier. Eigentlich ist es aber auch kein richtiger Neuzugang, weil er hat letzte Saison schon ein Spiel für uns gemacht. Es geht nämlich um Lenny Boos.
Und eine Vorlage, glaube ich, gegeben, ne?
Genau. Und Lenny Boos wird die Überraschung der Saison, ist die neue These. Und damit wisst ihr natürlich, oder wisst es eh schon, aber Lenny Boos kehrt zu den Fischtown Penguins zurück, war ja im vergangenen Jahr als Förderlizenzspieler der DEG noch bei uns, ist dann aber in die USA gewechselt, in die Juniorenliga dort, zu den Youngstown Phantoms, auch geiler Name, und wird jetzt aber fest zum Kader der Penguins gehören, als U23-Spieler. Und du hast schon angesprochen, er hat eine sehr, sehr coole Vorlage gegeben in der Champions Hockey League, hat da schon auf sich aufmerksam gemacht und will jetzt in Bremerhaven den nächsten Schritt gehen und sich etablieren in der DEL. Mit 19 natürlich ambitioniert, aber ich würde sagen, das erste Spiel hat schon Laune gemacht von ihm.
Das stimmt. Natürlich schwierig zu bewerten, so etwas. Ich bin ehrlich, es kam überraschend, diese Personalie für mich.
Aber endlich mal, oder?
Das stimmt. Also keiner, der es vorher irgendwie, also wir gehören ja auch mit zum Kreise, die genau das kaputt machen, weil wir das vorher droppen, das gehört ja auch zur Wahrheit, aber ist natürlich auch mal ganz schön, einfach mal vom Verein überrascht zu werden, das hat ja auch mal was Feines. Aber wie gesagt, es kam in gewisser Weise überraschend, weil ich den irgendwie, gut, der hat nur ein Spiel für uns gemacht, klar, ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber dass er mehr oder weniger doch zum Team im weitesten Kreise gehörte für Sturm Penguins, das war ja schon irgendwie bekannt. Und überraschend, dass er jetzt einfach fest Teil des Kaders sein wird. Also total spannende Personalie. Man wird in ihm etwas sehen, Potenzial sehen. Das Schöne ist, da holt man sich jetzt keinen ran, um das Positive hervorzuheben. Negativ habe ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber um das Positive noch weiter trotzdem hervorzuheben. Wir holen jetzt keinen aus der DNL oder aus der Oberliga oder DEL2. und hoffen halt, dass er gut in das Team hineinpasst, sondern holen uns halt wirklich jemanden, der gefühlt testweise so ein bisschen bei uns war, anscheinend ja überzeugt hat, der wird ja auch ein paar Mal mittrainiert haben, anscheinend bei seinen Stationen dazwischen noch überzeugt hat und man danach den Entschluss gefasst hat, er passt charakterlich und spielerisch und vom Potenzial her gut ins Schema der Fischen und Pinguins und man ihn daraufhin verpflichtet hat. Also dann kann man dann ja, wenn ich das so einkalkuliere, wenig mit falsch machen. Da hast du bei Florian Reinwald wahrscheinlich ein größeres Fragezeichen dahinter.
Ja, den hatten wir ja schon länger gerüchtet, beziehungsweise haben das Gerücht aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, wer es zuerst gedroppt hatte. Höchstwahrscheinlich der Eisblock.
Eisblock und wir waren zeitgleich fast.
Das kann sogar auch sein. Hm. Der Florian Reinwald ist ja noch ein Jahr jünger. Also er ist 18 Jahre alt. Jahrgang 2007, Nico. Das tut unnormal weh, das zu lesen.
Ich kippe hier gleich vom Stuhl, wirklich.
Ja. Ist in Ingolstadt geboren und dort hat er auch die Jugend verbracht, eishockeytechnisch, also beste Ausbildung höchstwahrscheinlich genossen. Ist dann 2024, 25 schon mal testweise in der DEL 2 aufgelaufen für die Blue Devils Weiden. Und im Jahr darauf eben für den ESV Kaufbeuren, hat da 28 Spiele.
War ja richtig jung, aber ja. Als er das erste Mal DEL 2 gespielt hat. Junge.
Ja, also der hat schon was auf dem Kasten, glaube ich, auch körperlich. Also der ist 1,86, 85 Kilo, bringt schon ein bisschen was mit. In Kaufbeuren dann, wie gesagt, 28 Hauptrundenspiele und 8 Spiele in den Playdowns noch gemacht. Ist ja leider abgestiegen mit seiner Mannschaft, aber ja, trotzdem, glaube ich, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wechselt jetzt zwar zu den Fishtown Penguins, aber wird aller Voraussicht nach für einen Kooperationspartner spielen und das ist tatsächlich nicht Krimmitschau in dem Fall, weil die Penguins haben da ihr Netzwerk noch so ein bisschen erweitert, also diese Kooperation besteht jetzt fest aus 3 Mannschaften, nämlich auch noch aus den Saale Bulls Halle. Die sind jetzt auch noch mit drin und da soll Florian Reinwald in der Oberliga möglichst viel Spielzeit sammeln, möglichst viele Tore schießen, Punkte machen, um sich im Herren-Eishockey zu etablieren, so wurde es, glaube ich, kommuniziert.
Klingt für mich nach einem sehr logischen Schritt, weil man muss natürlich auch sagen, der Weg von der DL2 in die DL ist nochmal groß, denn ist er sehr jung. Er hat jetzt auch nicht so zu Tode gescored sich, dass man so denkt, okay, der muss diesen Schritt in die DL einfach machen, da kommt dafür kein Weg dran vorbei. Nichtsdestotrotz hat er ja dieses Potenzial, sonst hätte er ja nicht in so jung, der muss ja, wie alt war er, 16, 17, hat er ja denn das erste DEL2-Spiel vermutlich gemacht, irgendwo in dieser Range, das ist ja irre, ist das, wie jung er war. Da spielen ganz viele noch DNL und hat ja schon in der zweiten Liga die ersten Spiele gemacht. Also da ist ein immenses Potenzial und ich finde, mit dieser Kooperation haben wir einen richtig guten Schritt gemacht, den Nachwuchs so zu fördern, dass wir auch wirklich einen Mehrwert davon haben, solche Spieler zu verpflichten. Nur mit Krimmitschau hättest du es, glaube ich, nicht gepackt, so einen Spieler erstens zu bekommen, weil die Perspektive einfach fehlt für diesen Spieler. Und ihn halt auch so zu fördern, dass er viel Eiszeit bekommt. Das hätte er weder in Bremerhaven noch in Krimmitschau vermutlich bekommen. Das, was er haben muss, um sich wirklich zu steigern von seinem Potenzial her. Spannender Spieler. Ich bin sehr gespannt und jetzt müssen wir, was war das mal, Halle, ne?
Genau.
Müssen wir mal Halle verfolgen. Das ist immer was Neues.
Ja, aber ich finde es spannend auch, dass es so eine Dreierkonstellation jetzt an Mannschaften ist. Ich glaube, es machen auch ein paar andere.
Warum wohl Halle, ne?
Halle ist, glaube ich, geografisch bei Krimmitschau ganz gut gelegen, also nicht so weit, meine ich. Ich bin da nicht so, im Osten käme ich nicht so aus, aber ich glaube, dass es relativ gut gelegen ist, deswegen wird es wahrscheinlich Sinn ergeben. Gut, und es ist halt leider nichts nah an Bremerhaven, deswegen muss man da die Fahrt auf sich nehmen. Aber wer weiß, vielleicht Florian Reinwald in der Vorbereitung, vielleicht kommt er da ja auch in Bremerhaven mal zum Einsatz. Ich denke, auf jeden Fall bei dem Vorbereitungsturnier, was jetzt schon bekannt geworden ist, um den
jetzt switchen wir, aber wir müssen mal gleich ganz kurz in die Werbung einmal schnell reingehen, ansonsten sind wir gleich am Ende der Folge mit unseren Themen.
Ja, das machen wir nur eben, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Okay. Geht ja auch schnell, die Pinguins spielen beim CCM Cup, so heißt der, in Krimmitschau mit, ist ein Vorbereitungsturnier, da spielen sie das erste Spiel gegen Mountfield, die auch schon häufiger mal in der Champions Hockey League dabei waren, aus der ersten tschechischen Liga, also sehr guter Gegner. und treffen dann im zweiten Spiel einen Tag darauf entweder auf Krimmitschau, den Gastgeber, oder auf Pilsen. Ja, das ist es auch schon.
Wie gut ist denn Pilsen?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Pilsen in der ersten Liga spielt oder nicht. Ich habe es gar nicht verfolgt, aber ich glaube schon. Ich schaue kurz nach.
Also Krimmitschau ist schon Außenseiter? Fragezeichen.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, sie haben das schon so gemacht, dass im besten Fall Bremerhaven sein Halbfinale gewinnt. Weil Bremerhaven hat am nächsten Tag auf jeden Fall das erste Spiel. Das steht schon fest. Wahrscheinlich aus Reisegründen. Und Krimmitschau geht von der Niederlage aus und dann spielen sie wieder versetzt, damit die Halle gut voll ist. Also ich schätze mal, dass das der Plan ist.
Aber wäre auch geil, gegen Krimmitschau zu spielen, oder? Hätte ich auch Bock drauf.
Wäre auch ganz cool, ja. Aber
vielleicht gewinnt ja auch Krimmitschau. Dann ist das Abendspiel halt so ein bisschen, sagen wir mal, von lässiger Atmosphäre. So.
Ja, ich finde es hier gerade gar nicht, leider, in der App. Aber Pilsen wird auf jeden Fall auch eine gute Mannschaft sein, um so, das kurz festzuhalten. Davon gehen wir
ganz stark aus. Aber es ist schon was anderes. Man hat sich so ein bisschen an Champions Hockey League gewöhnt. Jetzt muss man auf einmal, gut, jetzt ein bisschen Champions Hockey League Feeling haben wir jetzt denn doch dabei, aber wir müssen halt nach Krimmitschau dafür fahren.
Ja, ich bin gespannt. Also ist ja nur ein Teil der Vorbereitung. SWB Cup wird es ja auch geben. Vielleicht kommt noch irgendwas anderes dazu, keine Ahnung. Sonst, die Jahre war man ja auch mal in der Schweiz oder so. Aber mal gucken, was noch so kommt.
So ist es. Also, nochmal ganz kurz der Thesen-Service schon mal vorab, weil wir vergessen haben, wohin ihr das alles, den ganzen Lachs hier schicken müsst, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Die neue These war, Lenny Boos wird die Überraschung der Saison. Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de. Schreibt uns eine Mail, dann seid ihr in der nächsten Folge direkt mit dabei oder schreibt uns eine Nachricht an unseren Instagram-Account pinguins.podcast. So, PPP. Viele P's drin. Auch darüber werden wir uns freuen, wenn ihr uns da eine kurze Nachricht schreibt. Auch dann seid ihr im nächsten Podcast mit dabei. So, Lenny Boos und Florian Reinwald sind ja jetzt de facto Arbeitnehmer bei den Fischton Penguins. Richtig?
Richtig.
So, also haben wir direkt mal einen neuen Werbepartner, den wir direkt Florian und Lenny mit an die Hand geben könnten. Und allen anderen, wahrscheinlich 99%, sind hier auch Arbeitnehmer. Die können da jetzt auch mal ganz genau hinhören.
Power Break. Chef, ich hätte da mal eine Frage.
Fragen? Die kannst du behalten.
In der Ausbildung allein gelassen? Die Arbeitnehmerkammer Bremen und Bremerhaven ist für dich da und unterstützt dich bei allen Fragen rund ums Arbeitsleben. Infos auf arbeitnehmerkammer.de.
Wir haben eine Nachricht bekommen, Nico. Hast du mir zumindest gesagt bei Instagram von Lars, dass noch eine Granate für die erste Reihe fehlt. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Also, dass er mir das geschrieben hat. Ob es korrekt ist, dass es eine fehlt, darüber müssen wir jetzt gleich nochmal kurz sprechen. Aber er hatte geschrieben, ich muss kurz die Nachricht finden, jetzt hast du mich doch überrascht damit, dass du damit direkt einsteigst.
Ja, ich dachte, es reicht schon so als Aufhänger, aber lies gerne sonst vor, wie er es formuliert hat.
Nee, also ich muss gar nicht vorlesen, aber er meint halt, mit Jeglitsch ist ein konstanter 40-Punkte-Spieler gegangen und er hatte auch ein Standing und Persönlichkeit und Einfluss auf das Spielgeschehen und er hinterfragt erstmal, ob man das Mili und Conrad zutrauen, diese Rolle auszufüllen oder ob man nicht doch eher eine richtige Granate verpflichten müsse. Und Lars, es wirkt so, als wenn du die Granate wollen würdest. Malte, was möchtest du?
Ich möchte dir potenzielle Granaten im Transfer-Bingo vorstellen, wenn ich darf.
Ja, aber du musst mir trotzdem die Frage beantworten gleich noch, ne? Daran kommst du nicht vorbei.
Ja, mach ich. Aber ich glaube, für die Antwort wirst du meine Begeisterung schon vorher spüren, wenn ich dir die Spieler vorstelle. Weil wir haben viele Gerüchte bekommen und einige ja auch so ein bisschen aufgespart. Und trotzdem kommen immer wieder neue dazu. Und ich finde, die Namen, die werden immer cooler. Also, wir arbeiten uns da voran. Ich frag mal so, wir könnten in Richtung Skandinavien gehen, wir könnten in Richtung USA gehen, wir könnten einen alten Bekannten aus der DEL nehmen.
Sowas finde ich immer gut.
Wobei ich nicht weiß, hatten wir den vielleicht schon letzte Woche? Kann auch sein.
Wen denn? Dann sag, komm einfach raus.
Geht nochmal um Gabriel Fontaine.
Den Ja, aber nur letzte Woche.
Hatten wir, ne? Nicht? Okay.
Ich bin der Meinung, ja.
Weil ich benutze das Skript ja immer wieder und verändere es nur und habe ihn hier nicht als, also nicht als schon besprochen markiert, aber mir kam es gerade doch in Erinnerung, hatten wir
Dann gehen wir über den großen Teich.
Komm, dann machen wir das. Wir gehen Richtung USA. Und wir haben unter anderem einen Namen bekommen, den ich überragend finde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig aussprechen kann. Er heißt auf jeden Fall Nick Abruzzese. Der wird in der Mitte mit 2 Z geschrieben. Das sieht ultra cool aus, der Name. Und ich schaue noch mal kurz, wer uns den Namen geschrieben hat. Nämlich Malte. Das ist schon mal gut. Vielleicht hast du mehr Glück mit den Gerüchten als ich und kannst unseren Vornamen wieder in bessere Gewässer fahren. Auf jeden Fall, Nick Abruzzese ist 26 Jahre alt, ist noch jung.
Abruzzese ist klingt geil.
Ist sowohl Center als auch Left Wing, also flexibel einsetzbar in der Offensive und wurde mal gedraftet 2019, nämlich in der 4. Runde von den Toronto Maple Leafs. Und aktuell besitzen anscheinend die Tampa Bay Lightning noch Vertragsrechte. Also die müsste man noch überzeugen, dass Bremerhaven eine gute Adresse ist. Aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Hat bis jetzt, wie gesagt, nur in den USA und teilweise Kanada gespielt. War, was ich spannend fand, Kapitän an der Uni und er war an der Harvard-Universität. Also da musste er auch schon wirklich was auf dem Kasten für haben, dass du da hinkommst. Und wie gesagt, da als Kapitän in 28 Spielen 33 Punkte gemacht.
Mhm, okay.
Und hat sogar in der Saison, Nico, wo er da Kapitän war, in Harvard, hat er noch 9 NHL-Spiele für die Toronto Maple Leafs gemacht.
Kann der Eishockey spielen? Kann man das in jeder Uni?
Ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Okay.
Aber das finde ich krass, dass er da sofort von der Uni in die NHL 9 Spiele und sogar 1 Tor. Also, krass, das war ein guter Start. Da muss
er ja auch noch richtig jung gewesen sein.
Ja, das war 2022. Also war er auch 22 Jahre alt. Und ist in dem Jahr sogar noch zu den Olympischen Spielen gefahren für die USA.
Boah, okay.
4 Punkte in 4 Spielen dort. Also, dann...
Ihr wollt 49 Punkte, man, hier kriegt er den doch.
Ja, danach ist aber so ein bisschen der NHL-Zug in Stocken geraten, hat dann zwar noch 2 Spiele gemacht, eine Saison später, und dabei auch 2 Vorlagen gegeben in den 2 Spielen, aber anscheinend hat es nicht gereicht, um länger dort zu bleiben. Hat dann 3 Jahre für das Farmteam gespielt, die Toronto Marlies, hat da aber wirklich gut gepunktet. Und jetzt ist er eben unter der Regie von Tampa Bay und hat da aber für das Farmteam von Syracuse gespielt. In 56 Hauptrundenspielen, 51 Punkte.
Boah.
Und in 4 Playoff-Spielen 4 Punkte. Also ist ein guter Scorer.
In der AHL.
In der AHL.
Okay.
Ist halt die Frage, ob er schon mit der NHL so richtig abgeschlossen hat oder ob er sich nicht denkt, gut, mit der Trefferquote werden die mich früher oder später schon nochmal wieder hochziehen.
Das habe ich, wie alt war er, 26? Oder wie alt war er?
Hm. Ja.
Ja, ich glaube, den Traum würde ich nicht aufgeben an seiner Stelle. Bin ich ehrlich, vielleicht bin ich auch naiv, aber ich glaube, da würde ich noch weiter dran glauben. Mit der Trefferquote und dem Alter, 26, da kann man noch, finde ich, persönlich berechtigte Hoffnung haben, dass man da noch seine 1-2 Spiele bekommt in der höchsten Eishockey-Liga. Da bin ich doch schon sehr überzeugt von. Von daher, ich glaube, wenn Bremerhaven anklopfen würde, da können wir noch mit so vielen Pralinen um die Ecke kommen. Ich glaube, also würde er fragen, was ist Bremerhaven? Und danach wird er dankend ablehnen, befürchte ich.
Vermutlich. Malte hat auch nochmal betont, das ist kein Gerücht natürlich, sondern nur eine Idee. Ja, also, und wir können uns sicher...
Die Idee finde ich auch gut.
Ja, du, wollte ich gerade sagen. Wir können uns nämlich sicher sein, dass die Idee gut ist, weil Malte ist der Malte 97, der bei Kicktipp komplett rasiert hat. Und, hat er uns auch geschrieben, der beim DEL Fantasy Manager anscheinend auch irgendwas gewonnen hat, nämlich ein Meet and Greet mit einem Pinguin-Spieler. Also anscheinend ist er wirklich Eishockey-Knowledge-technisch eine absolute Rakete. Und deswegen wird Nick Abruzzese ein Top-Spieler sein. Ich glaube, da können wir uns ganz, ganz sicher sein. Also, die Idee finde ich gut.
Der ist aber Amerikaner.
Der ist Amerikaner, ja.
Okay. Spannend. Aber ja, doch. Also nehmen wir den auch.
Nehmen wir, ne? Bei dem Nachnamen deutscher Pass schwierig, eher italienischer.
Ja, genau das hatte ich mir nämlich auch gerade im Kopf gehabt. Bei ZZ im Namen hatte ich irgendwie auch eher die Italiener im Kopf.
Vielleicht heißt er auch Abruzzese.
Das ist aber so eine Vorspeise.
Oh Mann, ja. Stimmt, ey. Nee, also Idee gut, Umsetzung wird wahrscheinlich schwierig.
Jo, das befürchte ich auch.
Aber ich habe noch einen aus der Kategorie dabei. Hat uns Pierre geschickt, meine ich. Ich gucke nochmal nach. Ja, genau. Auch aus der AHL. Ein bisschen älter, 29 Jahre alt. Ist noch flexibler einsetzbar, weil kann Center spielen und beide Flügel besetzen. Also kann überall spielen vorne.
Der kann auch Zeugwart, wenn er will. Ja.
Wenn er möchte, kann auch bei Ralf irgendwie mal ein Praktikum machen. Wurde 2016 gedraftet in Runde 3 von den Nashville Predators, ist aber gebürtiger Kanadier, also wurde in Kanada geboren, spielt aber anscheinend für die USA, hat hier nur USA als Staatsbürgerschaft stehen und auch er hat noch nie außerhalb Nordamerikas gespielt, hat sein NHL-Debüt gegeben, auch 2018, da hat er ein Spiel gemacht, 2019 keins mehr, dann ein Jahr später nochmal so ein paar, immer mal wieder ein bisschen, ist auch hin und her getradet worden, war bei Minnesota dann, Montreal, Chicago und zuletzt hat er AHL gespielt für die Rockford Icehawks und hat da in 45 Spielen 35 Punkte gemacht, hat eine ziemlich instabile Plus-Minus-Statistik mit minus 18. Aber vielleicht hat er auch in einer der vorderen Reihen gespielt und musste halt häufig auch gegen die Top-Reihe des Gegners spielen. Weil sein Team hat es auch nicht in die Playoffs geschafft. Also ich glaube, es war einfach keine so überragende Saison. Und ja,
wie gut gescored.
Ja, und habe ich dir den Namen schon verraten? Nee, ne?
Nö.
Ich finde bei ihm, finde ich den Vornamen eigentlich geiler. Er heißt nämlich mit Vornamen Rem. Also R-E-M,
wie,
Rem.
Wie die Band, die Last Christmas? Achso, okay.
Nicht Wham, Rem. Mit Nachnamen Pitlick. Also Pitlick. Rem Pitlick. Der ist laut Pierre ein Spieler, den er sich vorstellen könnte. Vom Profil her finde ich ihn zumindest realistischer als Abruzzese.
Ja. Wollte ich auch gerade gesagt haben. Ich finde den Namen schon spannender, weil mit 29, da kannst du, wann hat er das letzte Mal NHL gespielt, in welcher Saison?
Das war 2023,
24. Okay, ja, jetzt ist er 29 Jahre alt. Ich glaube, so langsam kann man sich mal umorientieren. Aber er hat noch nie außerhalb von Amerika gespielt, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe. Oder außerhalb von Amerika, Kanada gespielt. Montreal hat er gespielt, oder?
Genau, ja, ja.
Also nie außerhalb, von daher wäre seine erste europäische Station, aber gut, wäre jetzt auch nicht der erste Spieler, der jetzt wechselt und das erste Mal nach Europa, dann Bremerhaven wechselt. Ja, aber halte ich für realistischer. Ob das jetzt ein Spieler ist, der uns kontinuierlich Jeglitsch-Punkte liefert, weiß ich nicht. Ob wir so einen Spieler überhaupt brauchen, auch ein anderes Thema, über das ich, wie gesagt, gleich noch kurz sprechen muss. Aber spannend definitiv. Was waren die Scoring-Werte die letzten drei Saisons in der AHL?
Also letzte Saison hat er für zwei verschiedene Clubs da gespielt. Zusammengerechnet in 69 Spielen 50 Punkte.
Ja, okay. Doch.
Die Saison davor hat er nur 18 Spiele gemacht, scheint verletzt gewesen zu sein, da 13 Punkte und davon auch 11 Vorlagen. Also ist schon eher der Vorlagengeber. Und davor hat er für zwei verschiedene AHL-Vereine gespielt. Jetzt wird es kompliziert. 59 Spiele, 57 Punkte.
Und ja, okay. Das ist schon gut.
Der weiß schon, wo das Tor steht. Das kann man sagen.
Aber das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, ist halt 29 ist halt auch echt noch kurz vor bestes Eishockey-Alter, ne?
Das stimmt. Also an seiner Stelle hat er wahrscheinlich schon noch Hoffnung, aber es wirkt so ein bisschen so, als würde er rumgereicht werden zwischen diesen Farmteams. Mhm. Und das ist meistens nicht so gut. Weil ja, dann vertraut dir keine Organisation so richtig, ne? Dann benutzt dich als Trade-Objekt.
Aber spricht jetzt auch nicht für den Spieler, ne? muss man sagen.
Ja gut, also wenn der Top-NHL-Niveau hätte, würde er für uns ja sowieso nicht in Frage kommen, ne? Deswegen.
Das stimmt, aber ich weiß nicht, inwiefern das natürlich auch mit seiner Persönlichkeit eine Rolle spielt. Das muss man wenigstens hinterfragen, ohne dass ich das weiß, weil nur der Charakter zählt, Malte.
Genau, nur der Charakter zählt, haben wir heute gesagt. Guter Punkt. Da gibt's vielleicht einige Dinge, die man natürlich bei Elite Prospects aus den Statistiken nicht rauslesen kann. Aber
ich versuche nur zu hinterfragen, vielleicht, aber ich kenne mich mit diesen Trades und sowas auch nicht gut genug aus, inwiefern das gehandhabt wird und wie normal das ist, auch vielleicht mehr hört sich so nach, also ist ja auch irgendwie moderner Menschenhandel, das hört sich aber sehr krass danach an, auch wenn man sagt, wie oft er rumgereicht wird. Aber wie gesagt, vielleicht ist es normal, aber aus Laienperspektive würde ich es wenigstens checken.
Ja.
Aber spannender Spieler. Also, dass er scoren kann, steht außer Frage. Dass er in der DEL auch scoren würde, steht wahrscheinlich auch außer Frage. Und was ihn eben halt so wahnsinnig interessant macht, ist, dass er anscheinend bis aufs Tor alles spielen kann.
Ja, kommt gerne in die engere Auswahl bei uns, ne?
Ja, das stimmt. So, Malte, aber jetzt muss ich es ja trotzdem von dir erfahren. Gerüchte Lars hat es in den Raum geworfen. Brauchen wir denn einen neuen Jeglitsch? Brauchen wir jemanden, der uns kontinuierlich die Punkte liefert? Oder sind wir mit einer breiten Mannschaft, die in der Breite gut scoret, gut genug aufgestellt mit Conrad, mit Smith und Werlitsch, wenn er wahrscheinlich erste Reihe sein, aber tatsächlich mit einem Mini, mit einem Tuomi etc. etc.?
Sowohl als auch. Also ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt, auch sehr breit aufgestellt. Ich glaube, auch, also wir wollen noch nicht zu viel über Lenny Boos sprechen, aber ich glaube auch, dass der gut abgehen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir schon noch einen Ersatz für Sieger Jeglitsch brauchen. Also,
aber um jetzt mal direkt einzusteigen, aber nicht die Höhe an Qualität, dass wir die dringend benötigen, oder? Dass du einen neuen Sieger Jeglitsch in der Punkteausbeute brauchst. Weil ich glaube auch, dass wir in der Breite her stark aufgestellt sind für die kommende Saison, ohne dass uns eben dieser Part, dass man den mit einberechnet.
Ja, ich glaube eigentlich, ich bin eher schon so da, dass man noch einen auf dem hohen Niveau braucht. Also so eine Granate. Ich glaube, ich bin da bei Lars. ich habe das Gefühl, dass du einen brauchst, der dich auch mal tragen kann, wenn es mal nicht läuft. Und da hatten wir natürlich eigentlich immer eine verlässliche Reihe für. Aber wir kennen jetzt zum Beispiel auch gar nicht so die, oder CJ Smith kennt die Situation gar nicht, dass es jetzt so krass nicht läuft. Ne? Der war nur im Endspurt dabei, dann lief es eigentlich okay. Beim Tuomi muss man gucken, welche Rolle nimmt der wirklich ein. Ist der schon so reif, dass er da wirklich Führungsspieler sein kann in der Mannschaft? Und Roman Kechter, Lenny Boos, Reinwald, das sind natürlich auch so ein bisschen Gambles, ne? Also muss man gucken, wie die funktionieren.
Conrad jetzt auch wieder, wenn er verletzungsfrei bleibt, kann ein Faktor aber sein. Mili hat zum Schluss der Saison nochmal richtig aufgedreht und gezeigt, was trotz höheren Eishockey-Alters in dem nochmal drin steckt. Ein Friesen, dass der Potenzial hat, aber immer ein bisschen in Wellenform agiert, das steht auch außer Frage. Also Potenzial stellen wir ja nicht in Frage.
Nein,
ist halt immer dieses Pokerspiel, was ja jede Mannschaft betreibt, in dem Sinne, in welcher Verfassung sind die einzelnen Spieler?
Ja, genau.
Das ist tatsächlich, ja, ich gebe dir recht in dem Punkt, dass man sagt, okay, man braucht vielleicht einen Spieler, auf dem man, das ist die sichere Bank. Ich glaube, dass CJ Smith die sichere Bank sein wird, da bin ich wirklich von überzeugt. Darum hatte ich auch direkt von Anfang an gesagt, wenn der bleibt, und dabei bleibe ich, egal welcher Spieler jetzt kommen wird, wenn der bleibt, er wird punktbester Spieler in der kommenden Saison werden. Genauso überzeugt, wie ich davon war. Es ist ein Running Gag, dass Dresden in die Playoffs kommt. Ich bleib dabei, aber trotzdem. Aber wahrscheinlich. Und die anderen, das hängt sehr wirklich von der Form ab. Die sind nicht so, dass man sagt, den vertraut man jetzt blind, dass der die und die Anzahl an Punkten macht. Dafür sind zu viele Variablen. Da wahrscheinlich hast du recht und man braucht diesen einen Spieler noch.
Ja, du, also
können wir eine richtige Granate erwarten.
Ja, du hast natürlich richtig gute Jungs, ne? Auch Andy Mealy, was du sagst, wenn der so immer spielen würde wie in den Playoffs, brutal. Aber der wird halt auch noch mal älter. Muss man auch gucken, wie es läuft. Alex Friesen auch. Und Alex Friesen ist zwar eine Bank, aber auch nicht immer scoring-technisch. Der ist zwar immer da, wenn du ihn brauchst, aber der hat auch so Phasen, wo er mal viel trifft, viel vorbereitet und dann mal wieder nicht. Und Jeglitsch hast du halt, der hat dir dauerhaft Sachen aufgelegt, auch in den im Powerplay vor allem. Und dieses Powerplay bin ich echt gespannt drauf, weil der war ja der Fixpunkt, der hat jede Scheibe mehrfach bekommen. Und da sehe ich irgendwie doch die Not noch, dass du da irgendwie jemanden brauchst. Aber vielleicht versuchen die Pinguins es auch erstmal so. Die können ja auch immer noch nachverpflichten, wenn sie merken, es läuft noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, sie holen noch einen. Aber vielleicht auch nicht.
Du hast mich überzeugt, sag ich mal so. Jetzt, wo ich länger drüber nachgedacht habe. Obwohl ich trotzdem der Meinung bin, wir sind in der Breite her gut aufgestellt.
Auf jeden Fall. Also Breite brauchen wir nicht drüber streiten. Top.
Ja, das stimmt. So, wir machen nochmal ein letztes Päuschen. Danach würde ich vorschlagen, gehen wir in den absoluten Endspurt. Vor allem, weil sich eine AirPod-Seite bei mir gerade verabschiedet hat. Muss ich mal kurz eine neue Kopfhörer holen. Bis gleich.
Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Ich kann euch verraten, Nico hat keine anderen AirPods gefunden.
Ich habe riesige Kopfhörer jetzt auf.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt, wenn ich ihn hier angucke. Also
jetzt sehe ich aus wie ein richtiger Podcaster immerhin.
Ja, guck mal, ich hätte auch so ein Ding
oder
hier liegen.
DJ oder
ja, so ein Headset.
Oder sogar ein Headset dran. Ja.
Ja, also könnte ich auch benutzen, aber die Qualität ist leider nicht so gut. Deswegen machen wir es so. Wir haben noch ein paar Sachen vor uns, gar nicht mehr so viel. Wir sind schon gut vorangekommen. Aber wir haben ja natürlich wieder viele Nachrichten bekommen bei Instagram und per Mail. Und die eine Mail, die wir bekommen haben, habe ich schon angerissen vorhin, nämlich von Malte, der uns ja wegen des Transfer-Bingos geschrieben hat und auch wegen der Fantasy-Manager-Geschichte. Erstmal nochmal dazu herzlichen Glückwunsch natürlich zum Gewinn des Meet and Greets. Und er hat das so ein bisschen darauf bezogen, weil wir ja auch nach einem Live-Podcast-Gast gefragt haben. Ne? So, wen will man irgendwie hier haben, mit wem will man sich unterhalten? Und es hat ihm auch so einen guten Anreiz nochmal dazu gegeben, darüber nachzudenken, mit wem will er eigentlich dieses Meet and Greet haben. Ne? Und er sagt auch, Englisch ist natürlich dann immer schwierig. Er hätte lieber einen, mit dem er auf Deutsch sprechen kann. Jetzt darfst du einmal raten, Nico. Wen hat er sich ausgesucht? Deutsch. Hat er nämlich gesagt.
Deutsch.
Deutschsprachig aber ist vielleicht noch ein wichtiger Zusatz.
Ach so. Okay, dann wird es ja ein Däne sein.
Mhm.
Ja, also Frage.
Ja.
Ist, okay. Ja, dann kommen wir ja nicht mehr. Christian Weise spricht nicht so gut Deutsch. Wo geht's? Jensen?
Ist der tatsächlich verrückt? Ja.
Nein, hör auf.
Ja. Mein also Gott, vielleicht, Malte, vielleicht kann er dich mitnehmen. Das ist eine Angsttherapie.
Nee, will ich nicht.
Aber
gar kein Interesse.
Er hat es so begründet, er hatte auch in der engeren Auswahl noch Kremmer, Kinder oder Rosmi. Hat sich aber dann für Jensen entschieden, weil er für ihn die letzten Fishtown-Jahre schon sehr mitgeprägt hat und in der Eishockey-Welt fast alles gesehen hat. Zudem ist sein Interview sehr sympathisch und einfach ein cooler Charakter. Also, das ist die Auswahl von Malte. Und
spannend.
Ich glaube, Nico hat ihn nicht gewählt, nicht weil er Jensen nicht mag, sondern einfach aus Respekt vor ihm. Und ja, weil Kremmer auch zur Auswahl stand. Ich glaube, allein das hätte schon für Kremmer gesprochen, ne? In dem Fall.
Ja, ich hätte noch Leon Hungerecker in die Verlosung mit reingebracht, weil das einfach ein, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, einfach ein geiler Typ ist. Ich feiere den sehr. Also bei mir Leon Hungerecker, Nico Kremmer, ganz oben.
Auf jeden Fall eine gute Wahl.
Paketomi ist aber auch cool drauf, ne? Ich habe den,
glaube ich auch, ja.
Ein wenig verfolgt jetzt, dadurch, dass er nicht bei uns gespielt hat, aber immer, wenn ich ihn mal so aufgeschnappt habe, wirkt er auf mich immer sehr, sehr bodenständig eigentlich.
Ja, also ich denke mal, der passt gut rein, ne? Nur der Charakter zählt. auf jeden Fall viel Spaß, Malte, genieß das Meet and Greet. Berichte mal danach, wie es war. Wird uns, glaube ich, wirklich interessieren. Auch wie lange da Zeit für war und sowas, was man da so macht. Also,
ist so eingesperrt zum Raum zu zweit. So. Jetzt eine Stunde.
Ja. Muss man essen zusammen oder was macht man da so? Auf jeden Fall eine coole Sache, dass du da abgeräumt hast, wie auch beim Tippspiel. Respekt für die Saison. So ist es. Dann haben wir Nachrichten bekommen bei Instagram. Zum einen von Henrik, der uns ein Reel zu Christas Gudlewskis nochmal geschickt hat.
Ja, wollte ich eigentlich aufgreifen, als wir über Gudlewskis gesprochen hatten, weil er hat uns nur nochmal etwas zugeschickt, so ein Wahnsinns-Safe im ersten Spiel von Gudlewskis gegen die Schweiz, richtig? Nee, gegen wie war
Doch,
das?
Ja.
Doch, gegen die Schweiz war das, ja. Und das wollte ich eigentlich nochmal gerne als Anlass nehmen, um über ihn zu sprechen. Jetzt haben wir schon relativ viel über ihn gesprochen, aber trotzdem bin ich sehr dankbar natürlich, dass du uns das nochmal geschickt hast.
Einfach ein guter Typ, der Gudlewskis. Apropos guter Typ, Alex Sulzer, der ist ja auch gerade bei der WM dabei, hat jetzt wieder gegen einen seiner Schützlinge verloren, leider. Aber es gab so ein bisschen vage Gerüchte, weil die Eisbären Berlin suchen einen neuen Trainer. Und da fällt natürlich der Name Alex Sulzer immer schnell. Das hatte uns Lars dann ja auch nochmal geschrieben. Auch laut Lars Sicht aber unwahrscheinlich, ne? Da ist eher ein anderer Posten, wenn dann in der Verlosung.
Genau, wenn denn könnte es der Posten des Nationaltrainers ja werden, weil Harold Kreis hat ja jetzt nicht den sichersten Job auf Erden, würde ich sagen. Jetzt vor allem gerade nicht. Also stand vor dem Spiel gegen den Gastgeber. Ich weiß nicht, wie es danach aussieht. Von daher müsste man so ein bisschen mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber er meint halt, für ihn kommt, und da gehe ich prinzipiell mit, kein Trainer in Frage, der nicht Erfahrung in Deutschland hat oder nicht Deutsch spricht oder so. Würde ich auch erstmal mitgehen. Und er meint, er wird es relativ dünn schon an potenziellen Trainern. Und da hat er eben halt Popisch oder Sulzer mit reingenommen in die Verlosung. Ist spannend. Mein Gefühl ist auch, dass, sollte es mit Harold Kreis nicht weitergehen, Sulzer wahrscheinlich als erstes gefragt werden würde. Er wäre wenigstens die logische zweite Wahl, oder? Oder die erste Wahl wäre es dann ja. Die logische Wahl nach Harold Kreis als langjähriger Co-Trainer, jetzt auch schon bei Olympia mit dabei gewesen, die selber in der Nationalmannschaft gespielt, hat jetzt Erfahrung gesammelt, war erfolgreich in der DEL, also es wird wenig dagegen sprechen, außer wenn er ihm halt einen Alex Sulzer sagt, nope, nicht mit mir.
Ja, ist dann die Frage, ob man das überhaupt in einer Doppelrolle vereinbaren kann, ne? Vereinstrainer und Nationaltrainer. Ich meine, als Co-Trainer geht es vielleicht gerade noch, das zu tun, aber als Cheftrainer vielleicht nochmal was anderes. Wir hoffen einfach mal, dass das alles nicht passiert, also gut, dass der DEB sich einen neuen Trainer suchen wird. Ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein. Gerade auch, weil Olympia nicht so lief und die WM jetzt auch nicht so optimal. Aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Kandidaten. Vielleicht hat Thomas Popisch ja auch Bock. Der war ja auch schon öfter mal in der Verlosung. Ist ja auch ein noch gestandenerer Trainer, deutschsprachig. Also auch der
ist
dürfte
ja auch ein Abgang,
bestimmt.
Ne? Steigst da wirklich absolut für den auf und tschüss.
Jo. Aber ich glaube auch irgendwie, dass der da nicht so Lust drauf hat. Wenn ich jetzt Popisch einschätzen müsste, ich glaube, der hat einfach jetzt Bock, bei Krefeld da weiterzumachen und dann irgendwann aufzuhören. Aber wir schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Da kann man, glaube ich, aber mal eben sagen, Krefeld war ja auch die ganze Zeit noch nicht ganz sicher, haben jetzt bekannt gegeben, dass sie die Lizenz beantragt haben für die DEL und dass sie aufsteigen wollen. Also gut für uns, weil eigentlich immer sichere Punkte und eine geile Auswärtsfahrt.
Und gut für den Eishockeysport, dass der oder die Mannschaft auch aufsteigt, die Meister geworden ist. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für diese Sportart in Deutschland. Und auch aus dieser Hinsicht war es absolut wichtig und richtig, dass, okay, richtig weiß ich noch nicht, werden wir hinterher sehen, aber auf jeden Fall wichtig, dass Krefeld die Lizenz eingereicht hat. In dem Fall.
Vielleicht wurde den Spink-Brüdern gesagt, dass Krefeld nicht aufsteigt und Dresden drin bleibt und deshalb sind sie nach Dresden gegangen. Dann müssen sie vielleicht nochmal umplanen. Krefeld braucht bestimmt auch noch ein, zwei Jungs. Ich guck gerade, haben wir noch ein Instagram? Ja, Dirk, da müssen wir Werbung machen.
Genau, auch absolut zu Recht, weil er uns einlädt und es bei uns dummerweise immer wieder in unsere Urlaubszeit irgendwie reinfällt. Das ist immer unsere Prime-Zeit. Aber der Fanclub Fischton Feuer und Eis hat mal wieder, muss man sagen, ihre Eishockey-Sommerparty und die ist am 4. Juli ist die in diesem Jahr und da wird feuchtfröhlich gefeiert zusammen, alle Fischton-Fans und da sollen wir euch die Einladung aussprechen. Was wir gehört haben, war durchweg positiv, also jeder, der da war, den wir kennen, hatte immer großen Spaß gehabt. Von daher wollen wir euch das nochmal mitgeben und einmal sagen, fahrt hin, erkundigt euch, schaut mal auf der Instagram-Seite vorbei. Dirk, du müsstest uns nochmal ein paar mehr Infos geben, vielleicht wo das ganz genau ist und wann es losgeht. Da wären wir nochmal sehr dankbar drum, dann können wir das in der nächsten Woche nochmal nachreichen. Aber nichtsdestotrotz, der 4. Juli, den könnt ihr schon mal rot im Kalender markieren. Das ist euer Termin, um mal wieder so ein bisschen Eishockey-Feeling im Hochsommer zu kommen. Tut ja auch mal ganz gut, und sich mal ein bisschen wieder über Eishockey auszutauschen, weil das kommt ja so ein bisschen, ja, oder es rückt so ein bisschen in den Hintergrund im Laufe der Sommerpause. Und ich finde, das ist eben halt ein sehr, sehr guter Anlass. Und ich hoffe, dass wir es irgendwie vielleicht nächstes Jahr organisieren können, mal dabei zu sein, weil Feuer und Eis, ich glaube, die stehen uns, also die sind uns gut beseelt, was diesen Podcast angeht. Und auch da nur durchweg Positives gehört. Daumen, geht hin, habt Spaß.
So, wir sind leider nicht da. Leider, leider. Wirklich, das ist verhext, ne? Die Einladung kommt ja eigentlich jedes Jahr und immer ist irgendwie im Sommer zu viel los und wir sind parallel unterwegs. Aber irgendwann wird es bestimmt klappen, ich bin mir sicher. Ich glaube weiterhin fest daran. Lage der Liga haben wir noch ganz kurz, weil heute die Adler Mannheim noch zwei Spieler verpflichtet haben, beziehungsweise es bekannt gegeben haben, nämlich Jake Hildebrand fürs Tor und Lennart Nilek, beide von den Eisbären Berlin, getreu dem Motto, ja,
Kollege wenn, du, Franz Repp.
Wenn du sie nicht schlagen kannst, dann verpflichtest du sie halt. Und ja, ein gutes Torhüter-Duo natürlich, Franz Repp, Hildebrand, kann man nicht meckern. Und Lennart Nilek, auch ein talentierter Spieler. Von daher sinnvolle Transfers für Mannheim, die auch mit Brooks Masek schon einen echten Kracher geholt haben. Also die nehmen wieder ein bisschen Geld in die Hand. Mal gucken, ob es nächstes Jahr reicht, um ganz oben anzugreifen.
Bin gespannt.
So, Nico, und jetzt kommt wieder der enttäuschende Teil. Ich habe kein Entweder-Oder vorbereitet.
Ja, das ist tatsächlich enttäuschend.
Ja, ich habe erst überlegt, ob ich so ein bisschen was auf Mallorca beziehe, aber dann, ich hatte einfach noch keine Kraft. Ich muss mich noch erholen und dann gibt's wieder die doppelte Menge nächste Woche.
Na gut, ja, trotz Sommerpause sind wir auch schon wieder bei über ein Stündchen angekommen. Und wir haben es jetzt Montagabend 19.30 Uhr. Das ist eine gute Zeit, um mal eben den Podcast gleich fertig zu schneiden, was zu essen und dann mir Eishockey anzugucken.
Ich werde es dir gleich tun. Tatsächlich. Deutschland gegen
außer
die Schweiz.
Außer das Schneiden.
Außer das also, Schneiden, das rede ich. Ich schick's dann noch weg.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Dein, es ist immer jetzt große Fallhöhe, aber ganz kurzer Tipp.
Ich glaube, wir verlieren's. Ich glaube, wir verlieren 4-2.
Dann bin ich der Gegenpart. 4-2 gewinnen wir. Komm. Nützt ja
nichts. Ich hoffe sehr.
Nützt ja nichts, Malte. Was sollen wir anderes machen? Ne?
Ja. Entweder gewinnen oder verlieren. Eins von beiden wird eintreten.
Ein Philosoph, der mit mir in diesem Podcast macht. Malte, es war mir ein Vergnügen. Wir haben noch die letzten Hinweise. nordsee-zeitung.de. Dort bekommt ihr alle Infos rund um die Fischton-Pinguins und rund um die WM der Eishockey-Nationalmannschaft und ganz viele andere Sachen auch noch natürlich, denn die offizielle Kreditkarte der Fischton-Pinguins, auch die ist noch mehr als aktuell, auch in der Sommerpause, wenn kein Eishockey gespielt wird in Bremerhaven, vespa.de oder bei eurer Weser-Elbe-Sparkasse des Vertrauens, schaut da mal gerne vorbei und dann hat Malte für euch noch den Thesenservice.
Lenny Boos wird die Überraschung der Saison.
Pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder schreibt uns eine Nachricht an unseren Instagram-Account. Wir werden uns über beides sehr freuen und dann können wir nächste Woche alle zusammen über diese These diskutieren. So. Malte, es war mir ein Vergnügen. Ruh dich aus. Nicht krank werden. Ich habe schon gehört, dass im Freundeskreis, die in Mallorca waren, die ersten Mandelentzündungen rumgehen.
Wehe. Das ist das Inselfieber.
Wehe, Malte, sage ich dazu nur. Weil ich freue mich nächste Woche auf die doppelte Packung entweder oder. Das wird super werden.
Ja, ich bereite mich vor. Versprochen.
Sehr, sehr schön. Dann bleibt alle sportlich, bleibt alle gesund. Ganz wichtig. Und dann hören wir uns in exakt einer Woche wieder. Wir freuen uns sehr drauf. Bis dann, haut rein, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Und heute nehme ich mir die letzten Worte, bevor ich es wieder vergesse, nämlich seit ungefähr bestimmt 10 Wochen erinnert mich meine Friseuse daran, dass ich ihre Tochter grüßen soll. Und das mache ich jetzt,
glaube ich, korrekt.
Friseurin, Friseuse, ja. Wie auch immer. Die Frau, die mir seit vielen, vielen Jahren die Haare schneidet. Und ihre Tochter Lena, die wohnt nämlich in Berlin. Und die hört aber immer unseren Podcast. Also die ist sehr, sehr treue Hörerin. Kommt gebürtig natürlich von hier.
Ich hoffe, sie hat jetzt nicht abgeschaltet, als ich Tschüss gesagt habe. Weil dann verfliegt jetzt dieser Gruß.
Ja, aber dann kann ich wenigstens sagen, in Folge 278 haben wir sie gegrüßt. Und Lena, wir freuen uns, dass du uns immer hörst. Und ja, liebe Grüße nach Berlin an dich und deine Family. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal im Stadion.
Und ich kenne persönlich niemanden, der so eine schöne Frisur hat. Das muss einfach mal gesagt werden, finde ich auch an dieser Stelle.
Malte. Man soll nicht lügen, nur der Charakter zählt.
Der Charakter zählt. Tschüss.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.